Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Winfried Schneider.
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Dessau, dass Sie gekommen sind und sich für die Baubiologie interessieren, für unser Institut. Mein Name ist Winfried Schneider. Ich bin hier der Institutsleiter, wenn man so will. Und im Prinzip bin ich hier so reingewachsen. Mein Vater hat das Institut gegründet, schon in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre. Er war damals Professor für Holztechnik und Holzwirtschaft an der Hochschule hier in Rosenheim und hat damals eben festgestellt, dass so gesundheitliche, ökologische Fragen und so weiter damals zumindest noch keine Rolle spielten und hat in der Hochschule da nicht so recht ist nicht so recht auf Resonanz gestoßen und hat dann zunächst einen Verein für gesundes Bauen und Wohnen gegründet und später dann das Institut und es ist dann immer so weitergewachsen. Es war dann am Anfang in Rosenheim das Institut, dann viele Jahre jetzt in Beuern, südlich von Rosenheim und seit 2014 jetzt wieder hier. Und ich wollte das eigentlich ursprünglich gar nicht so in die Richtung gehen. Ich habe nach der Schulzeit erstmal den Schreinerberuf erlernt, den ich immer noch sehr vermisse übrigens. Und dann mich aber entschieden, noch Architektur zu studieren. Habe mich dann selbstständig gemacht als Architekt zusammen mit meiner Frau, die Sie ja vorher gesehen, kennengelernt haben. Und wir waren dann sofort mit Holzbau unterwegs. Das war Anfang der 80er Jahre noch ziemlich exotisch. Ja, die Zimmerreihen hier, die konnten zwar Dachstühle bauen und vielleicht Balkone und sowas, aber nicht unbedingt ganze Häuser. Wir hatten damals in den Zimmerreihen riesen Resonanz, weil die Zimmerreihen natürlich gemerkt haben, oh, da tut sich ein neuer Markt auf, da müssen wir mit einem guten Preis reingehen. Also wir hatten da teilweise 30 Bewerbungen für ein Haus und das war eine spannende Zeit. Die Zimmerer hatten noch wenig Ahnung, dass man auch keine Baufehler produziert und so. Die Bauleitung war entsprechend anstrengend. Naja, wir hatten dann auch einige Mitarbeiter, aber dann habe ich parallel so im Institut angefangen. Mein Vater hat gemeint, ja, du baust doch da Holzhäuser und könntest da nicht mal welche vorstellen bei unseren Fernlehrgangsteilnehmern oder im Rahmen unserer Seminare und Beratungen und so weiter. Habe ich gemeint, ja, kann ich gerne machen. Und dann gab es damals auch schon den Fernlehrgang, den wir rausgeben. Fernlehrgang Baubiologie heißt der. Und da hat er gemeint, ja, ich soll doch mal den Fernlehrgang machen und sozusagen mich auch als Baubiologe qualifizieren. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh, ganz schön theoretisch. Ja, das ist jetzt so das Konstrukt eines Naturwissenschaftlers und eines Theoretikers, der vielleicht nicht so viel weiß, wie es auf der Baustelle real zugeht und hab dann gesagt, ja, da müsste man dies ändern und jenes ändern und da fehlt auch was und so weiter. Hab dann auch im Fernlehrgang mitgearbeitet und so peu à peu wurde die Institutsarbeit dann immer mehr und meine Tätigkeit als Architekt immer weniger. Und so vor 10, 15 Jahren habe ich dann mit der Architektentätigkeit weitgehend aufgehört. Ein bisschen was mache ich immer noch. Und habe 2010 dann auch die Geschäftsführung übernommen. Einfach altersbedingt, also was meinen Vater betrifft, altersbedingt. Und es ist eine spannende Arbeit. Wir können viele Menschen erreichen. Wir machen Beratungen, Zertifizierungen, bilden vor allem Baubiologinnen und Baubiologen aus. Einfach als Weiterbildung in diese Richtung und aber auch als Spezialisierung in Richtung Messtechnik und Raumgestaltung und Energieberatung.
Ja, herzlich willkommen, Herr Schneider. Haben Sie ja schon ein weites Feld abgesteckt, mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden. Vielleicht
Mal als allererstes, was bedeutet es, wenn man über Baubiologie spricht?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Das bedeutet gesundes und nachhaltiges und auch, sage ich jetzt mal, gut gestaltetes Bauen und Wohnen. Und was unser Steckenpferd immer ist, dass wir die Dinge ganzheitlich betrachten wollen. Also ich sage immer, ein Gebäude, das schön ist, ist nicht unbedingt gesund und auch nicht unbedingt nachhaltig. Oder ein Gebäude, das besonders ökologisch, besonders nachhaltig ist, ist noch lange nicht besonders schön und noch lange nicht besonders gesund und so weiter. Und da gehört schon einiges dazu. Ja. Also der Anspruch von meinem Vater war immer, dass Baubiologen alles können. Vor diesem Wunsch haben wir uns eigentlich schon vor 20, 30 Jahren verabschiedet. Ja. Man braucht heute ein Team von verschiedenen Fachleuten. Also, sage ich jetzt mal, Gestalter, Techniker, Naturwissenschaftler, Messtechniker und so weiter. Handwerker natürlich, Künstler vielleicht sogar, die halt interdisziplinär, wie man so schön sagt, also fachübergreifend zusammenarbeiten. Und damit die gut zusammenarbeiten können, braucht man halt eine gemeinsame Grundausbildung.
Die Sie anbieten hier.
Die wir anbieten, ja. Genau.
Sie hatten eben gerade gesagt, eigentlich wollten Sie gar nicht in diesen Bereich der Baubiologie gehen. Aber gab es einen Punkt, wo Sie gesagt haben, ja, natürlich mache ich das. Also war das Arbeiten mit Holz der Ursprung, wo man dann gesagt hat, dann ist der logische Schritt, in die Richtung weiterzugehen?
Nee, das ist jetzt so die falsche Beschreibung. Also ich bin halt auch ein bisschen der Praktiker, praktischer Anschlag. Das heißt, ich habe auch den Schreinerberuf eigentlich geliebt, ja? Einfach das Handwerkliche, das Künstlerische. Und Architektur habe ich dann studiert, weil mich das einfach auch gereizt hat, jetzt nicht nur in Anführungsstrichen Möbel zu bauen oder vielleicht Türen zu bauen oder so, sondern eben ganze Gebäude zu entwerfen. Und der Architekturberuf, der ist ja auch sehr vielseitig. Ja. Ich sage immer, eigentlich ist man nicht nur der Gestalter, sondern man ist eben auch Ingenieur und Techniker und Physiker und vielleicht sogar Psychologe für die Bauherren und so weiter. Also das hat mich gereizt. Also ich bin nicht so der Spezialist für bestimmtes Fachgebiet, sondern sehe mich eher so als Generalist. Das entspricht so meinem Naturell. Und mir hat es einfach sehr viel Spaß gemacht. Ja. So der Umgang mit Bauherren und die Bauleitung, also der Umgang mit Handwerkern, manchmal weniger mit Behörden und anderen Fachleuten und Institut. Ja. Das kann man sich wahrscheinlich schon schnell denken. Das ist halt auch sehr viel theoretische Arbeit. Also ich komme halt jetzt in der Regel nicht mehr so auf die Baustelle raus. Ich bin auch nicht mehr planend aktiv. Ich habe halt jetzt sitze halt jetzt eher am Schreibtisch, am Computer und entwickle schlaue Texte oder beschäftige mich mit irgendwelchen Formeln und bauphysikalischem Wissen, naturwissenschaftlichem Wissen und so weiter. Natürlich gehe ich manchmal raus, halt Vorträge oder Beratungen und so weiter. Aber ja, mir fehlt einfach so ein bisschen der Bezug zum Praktischen, sagen wir mal so. Aber es ist auf der anderen Seite, Sie haben ja noch den Punkt gefragt, warum ich es dann doch gemacht habe. Es ist natürlich auch toll, dass ich hier, sage ich jetzt mal, mein Wissen vervielfältigen kann sozusagen. Also ich habe jetzt halt nicht nur im Jahr zwei oder drei Bauherren, sondern habe Kontakt letztendlich mit tausenden Menschen, die sich fürs gesunde und nachhaltige Bauen und Wohnen interessieren, die sich weiterbilden wollen, die Fragen haben und so weiter. Das finde ich natürlich auch toll. Ja. Ich sehe meine Tätigkeit hier nicht nur als Beruf, sondern auch als Berufung. Also mir ist es einfach wichtig, dass gesund und nachhaltig gebaut wird. Es ist ja das Bauen und das Wohnen verbraucht ja fast 40% unserer Ressourcen. Das wissen viele Menschen gar nicht. Und entsprechend wichtig ist es halt auch im Sinne des Klimaschutzes und des Umweltschutzes, dass man hier aktiv wird und eben nach baulichen Kriterien gebaut und gewohnt wird. Also das ist so mein Antrieb.
Sie bilden in Ihrem Institut Experten aus. Also ich als Laie, kann ich bei Ihnen Seminare belegen oder richten Sie sich ausschließlich an Fachleute? Also wenn ich jetzt ein Haus bauen möchte, könnte ich bei Ihnen auch Seminare belegen?
Also wir richten uns in erster Linie an Fachleute, aber sagen schon auch, also wir wollen es uns nicht verschließen gegenüber Quereinsteigern, so wie wir das nennen. Kommt auch vor. Es gibt sogar etablierte Baubiologen, die heute einen guten Ruf haben in der Szene, sage ich jetzt mal, oder sage ich jetzt mal in den Kreisen von Menschen, die sich für ökologisches, nachhaltiges Bauen und Wohnen da berufstätig sind und so weiter. Aber die Regel ist es eher nicht. Also es ist so, wir haben ein Netzwerk von baulichen Beratungsstellen in ganz Deutschland, zum Teil auch im Ausland. Also es sind ungefähr 90 Beratungsstellen. Das sind in der Regel auch Baufachleute, aber auch Inhaber von Naturbaustoffhandlungen zum Beispiel. Die halt sich zum Baubiologen oder als Baubiologin qualifiziert haben. Und die dann eher so, jetzt sage ich mal, mit den Laien oder mit, also in Anführungsstrichen, normalen Bauherren halt zu tun haben und die beraten, die Planung machen, die Energieberatung machen, die in die Häuser reingehen und halt schauen, sind da Schadstoffe, sind da Schimmelpilze, die das auch messen können und eben dann beraten können, wie man das richtig saniert. Und sage jetzt mal, hinter denen stehen halt wir wieder, sozusagen als Backlink. Und weil die stoßen natürlich auch manchmal an ihre Grenzen, an ihre fachlichen Grenzen und brauchen dann halt wieder den fachlichen Support. Und die bilden wir dann halt auch wieder weiter. Aber sie können als Laie theoretisch hierher kommen, sich beraten lassen oder wir empfehlen in eine unserer Beratungsstellen. Oder sie können, wenn sie sich interessieren, also es gibt auch Bauherren, die sagen, ich will es selbst wissen, ja, was da passiert, wie man ein gesundes, ein nachhaltiges Haus baut. Die machen dann auch den Fernlehrgang und manchmal ohne Prüfung. Ja, man muss die Abschlussprüfung ja nicht machen, die ist ja freiwillig. Manchmal auch mit Prüfung. Und interessanterweise sind so Quereinsteiger oft besser in der Prüfung als die sogenannten Fachleute, die Nase manchmal ein bisschen weit oben haben und meinen, sie wüssten ja schon alles. Ja.
Man will sich dann ja auch keine Blöße geben, wahrscheinlich.
Ja, wir begleiten unsere Teilnehmer natürlich auch ein bisschen, nehmen die ein bisschen an die Hand. Und wenn das Quereinsteiger sind, dann empfehlen wir natürlich schon, dass sie sich ergänzend zu dem Fernlehrgang da oder dort vielleicht nochmal ein anderes Seminar besuchen oder ein bestimmtes Buch vielleicht noch zulegen, um das Grundwissen, das einfach teilweise noch fehlt, entsprechend zu ergänzen.
Sie haben ja eben gerade gesagt, Ihr Vater hat das Ganze auf den Weg gebracht. Heißt das, wenn ich heute einen Baubiologen treffe in Deutschland, hat er auf jeden Fall Bezug zu Ihrem Institut? Also war das Rosenheimer Institut oder das Neubäuerner der Ursprung des baubiologischen Wohnens in Deutschland? Oder war das damals so ein Lifestyle, dass man als Architekt gemerkt hat, oh, da passiert was, da müssen wir uns mehr drauf konzentrieren?
Also der eigentliche Ursprung gilt ich weiß gar nicht mehr den Vornamen, ein Dr. Palm, der hat in den 60er Jahren schon ein Buch geschrieben, Das gesunde Haus. Das hat mein Vater damals in die Hände bekommen und das war so die Initialzündung bei ihm. Und aber den Begriff Baubiologie hat letztendlich mein Vater geprägt. Also man muss auch dazu sagen, letztendlich sogar zusammen mit meiner Mutter, die war Lehrerin Volksschullehrerin. Und da kursierten damals verschiedene Begriffe, kann ich mich sogar noch erinnern, da war ich ungefähr 10 Jahre alt. Holistisches Bauen und mehr weiß ich nicht mehr. Also holistisches Bauen weiß ich noch, war so in der engeren Wahl und eben Baubiologie. Und ich kann mich noch erinnern, das war damals in der Küche in Waldering bei Stephanskirchen. Da fand so ein Gespräch statt, ja, das Kind braucht einen Namen und wie nennen wir das Ganze jetzt? Und dann hat mein Vater eben verschiedene Optionen, die er zusammen mit Fachleuten zusammengestellt hat, vorgestellt. Und dann hat meine Mutter gemeint, ja, Baubiologie, das ist es, das ist griffig, das ist kurz, kann man sich was drunter vorstellen. Und bei dem Begriff, der hat sich dann auch durchgesetzt, auch bei den Kollegen meines Vaters, und wurde dann auch das Institut genannt. Und so gesehen war mein Vater da der Pionier, und seit 1977 gibt es den Fernlehrgang Baubiologie. Den haben inzwischen, also wir haben es nicht gezählt, aber wenn man die Teilnehmer im Ausland noch dazu nimmt, also ich muss hier auch mal ein bisschen angeben, ja, den Fernlehrgang gibt es nicht nur in Deutschland, sondern rede jetzt mal von den Ländern, wo es einen Moment gibt, also in Spanien noch, in Spanisch dann auch in Englisch, also wir bieten ihn auch in Englisch an, weltweit, und auf Französisch und Japanisch sogar. Und wenn man die alle zusammenzählt, dann sind es bestimmt schon über 20.000 ausgebildete Baubiologinnen und Baubiologen. Und letztendlich ist es der Ursprung. Und alles andere, was es heute so gibt, wie Verband Baubiologie, Verband Deutscher Baubiologen, Bundesverband Deutscher Baubiologen und viele andere Institutionen, sind letztendlich, aus diesem Netzwerk dann mit entstanden.
Als ich das erste Mal das Institut gesehen habe hier, habe ich gedacht, ach schau, sowas gibt's jetzt auch. Mhm. Obwohl es ja eigentlich ein alter Hut ist. Woher kommt das, dass es gar nicht so sehr in der Bevölkerung verankert ist, dass es so eine Einrichtung überhaupt gibt, die sich, also schon so lange auch, die sich mit gesundem Wohnen beschäftigt?
Ich denke, das hat viele Ursachen. Also das Bauwesen ist in meiner Wahrnehmung generell, oder zumindest war, also inzwischen tut sich ja sehr viel, aber war generell viele Jahrzehnte sehr träge. Es gab eingeschlagene, etablierte Wege. Wenn man vom Fach ist, weiß man auch, es ist ziemlich kompliziert. Ja, es gibt ein Baugesetz, also Bundesbaugesetz, ein Landesbaugesetz. Es gibt baurechtlich eingeführte DIN-Normen. Es gibt darauf abgestimmte Baustoffe. Es gibt darauf abgestimmte Bauweisen. Es gibt darauf abgestimmte Leistungsverzeichnisse. Es gibt entsprechend ausgebildete Planer, also wie Architekten, Innenarchitekten, Bauingenieure. Es gibt entsprechend ausgebildete Handwerker, und alle wissen dann halt einigermaßen, wie es in diesem etablierten Kanon zugeht. Und wenn man da natürlich sozusagen von außen kommt und sagt, hallo, das ist nicht ökologisch, das ist vielleicht nicht so gesund, das ist vielleicht nicht so gut für den Menschen, für das Raumklima, dann stößt man da erstmal auf eine Wand. Wir haben keine Zeit, uns da mit neuen Dingen zu beschäftigen und so weiter, und stößt erstmal auf eine Abwehrhaltung. Das ist so das eine. Und das andere ist vielleicht so ein bisschen, heutzutage muss man fast schon sehen, fast schon sagen, so in der früheren Haltung generell zur ökologischen Bewegung zu sehen. Ja, da war natürlich viel Ablehnung gegenüber den Ökos und den Wollsocken. Ja, die galten halt irgendwie als Weltverbesserer oder irgendwie als esoterisch vielleicht sogar oder unrealistisch. Es galt einfach vieles als unrealistisch und so weiter. Also da gab es generell so ein bisschen Ablehnung und da musste man erstmal auch viel Kraft aufwenden, um diese Ablehnung zu durchbrechen. Also wir sagen ja auch immer, alles, was wir sagen, das ist wissenschaftlich und messtechnisch auch nachvollziehbar. Darauf legen wir großen Wert, einfach auch um an Hochschulen, an Handwerksausbildungen, an Ministerien und so weiter dann überhaupt Gehör zu bekommen. Also alles, was wir tun, muss auch nachweisbar sein und wissenschaftlich erklärbar. Und es gibt vielleicht noch so einen Punkt, warum wir trotzdem immer noch so ein bisschen den Ruf von Esoterikern zum Teil haben, weil wir halt, also zur Baubiologie gehört halt auch, dass man den sogenannten Elektrosmog möglichst reduziert. Also wir haben halt heute einfach eine unglaubliche, wie soll man sagen, also viele elektromagnetische Felder und Wellen, also durch den Mobilfunk, durch andere Funkeinrichtungen, durch die ganze Elektroinstallation, heute durch Smart Home und so weiter. Also viele technische Felder, die es früher in der Natur nicht gab. Und wir haben einfach auch mit Menschen zu tun, die da, also körperlich einfach reagieren, nicht mehr gut schlafen können, krank werden. Gut, das mag manchmal auch Einbildung sein. Das kann man schwer unterscheiden, was ist Einbildung, was ist tatsächlich so. Aber selbst bei meiner Frau ist es so, wenn wir manchmal vergessen, unser WLAN zu Hause abends auszuschalten, dann merkt sie sofort, dass sie nicht gut schläft. Also nur mal so als Beispiel. Also das ist jetzt auch kein Hokuspokus, das lässt sich alles messen und wir fordern ja gar nicht, wir sind ja auch nicht weltfremd, sage ich mal, wir fordern ja gar nicht Elektrosmog verhindern, vermeiden. Also der Zug ist längst abgefahren. Wir sagen ja nur, den Elektrosmog halt auf das Mögliche reduzieren. Und das lässt sich mit sehr einfachen Mitteln ungefähr um den Faktor 1 zu 1000 auch reduzieren. Aber draußen wird halt das manchmal irgendwie als esoterisches Thema wahrgenommen, obwohl es definitiv nicht so ist. Ja. Also jeder Elektriker, jeder Elektroingenieur kann das nachmessen und weiß auch, wie diese Felder und Wellen zu reduzieren sind.
Ja. Sie haben eben gerade gesagt, die Bauindustrie im weitesten Sinne habe so gesagt, oh, da haben wir jetzt keine Zeit zu. Das ist ja auch schon wieder so ein Zeitraum von 50 Jahren. Mhm. Also für mich als Beobachter, das ist auch die Zeit, wo ich das erste Mal vom Klimawandel gehört habe. Da kriege ich immer zu viel, wenn ich sowas höre. Also warum dauert das so lange? Also das, bis dann was in Bewegung kommt. Ich habe das Gefühl, wenn man heute über biologisches Bauen spricht, denkt man als erstes an die viel gescholtene Wärmepumpe. Und dann ist eigentlich das Gespräch schon vorbei.
Ja, die Wahrnehmung, die ist ziemlich richtig. Also wenn über ökologisches Bauen gesprochen wird, dann wird meistens über das energiesparende Bauen gesprochen. Das ist auch Teil unserer Arbeit. Also wir machen auch Weiterbildungen für Energieberater und für alle planenden Handwerker, die sich für energiesparendes Bauen und entsprechende Haustechnik auch interessieren. Wobei wir immer den Fokus darauf legen, dass man nicht nur die Technik optimiert, sondern auch den Menschen eben sieht, den Menschen und seine Bedürfnisse und das gesunde Raumklima und so weiter. Also um diese Schnittstelle kümmern wir uns hauptsächlich. Aber letztendlich gehört zum ökologischen Bauen viel mehr als nur das, also in Anführungsstrichen nur das energiesparende Bauen und Wohnen. Da gehört eben auch dazu, ja, wie viel Energie brauchen wir zum Beispiel für die Herstellung der Baustoffe und für den Transport der Baustoffe und lassen sich die Materialien später wiederverwenden, recyceln. Wir haben ja heute im Industriebau, im Gewerbebau oft Gebäude, die bleiben nur 10, 20, 30 Jahre lang stehen. Und auch im Wohnbau werden Häuser oft schon nach 30, 40, 50 Jahren abgerissen. Und was passiert dann mit den Baustoffen? Wir haben heute das Müllaufkommen in Deutschland wird ganz überwiegend von Baustoffen geprägt. Und da muss sich unbedingt was ändern. Also wir hatten mal eine Doktorarbeit unterstützt, die hieß das global recyclingfähige Haus. Und der Dr. Löffler heißt der, Löfflert, der hat das war eine Doktorarbeit, da gibt es auch ein Buch dazu. Und der hat vor 30 Jahren schon ein Haus entwickelt, das sich zu 98,5% recyceln lässt. Und es ist gar keine Kunst. Ja, wir haben Baustoffe, die man wiederverwenden kann, die sich recyceln lassen, wie Holz, Natursteine, Ziegel, Kalkputze und so weiter, Lehmputze. Also man kann ein Haus wirklich zu einem hohen Prozentsatz recyclingfähig, wiederverwendbar bauen. Es gibt ja zum Beispiel auch die Strohballenbauweise. Man kann die Strohballen theoretisch dann hernehmen, wiederverwenden oder Zellulose, Einblasdämmung. Man kann die ausbauen, wiederverwenden und so weiter. Also nicht so wie heutige Häuser, wo Kunststoffdämmungen mit Kunststoffkleber an die Wand geklebt werden und dann mit Kunstfasergewebe wieder mit einem Kleber überzogen werden und dann pestizidhaltige Kunstharzputze darüber gemanscht werden, sage ich jetzt mal ein bisschen böse. Das lässt sich alles nicht mehr trennen und ist letztendlich Sondermüll und muss entsorgt werden und füllt unsere Deponien und belastet unsere Müllverbrennungsanlagen und so weiter. Also ja, das ist auch nur ein Aspekt. Also man spricht da von der Ökobilanz von Gebäuden oder Ökobilanz von Baustoffen. Im Prinzip geht es halt auch weiter, dass man schon mal grundsätzlich überlegt, wie viel Platz braucht der Mensch. Wir hatten in der Nachkriegszeit, hatten die Bürger in Deutschland 15 Quadratmeter pro Person durchschnittlich zur Verfügung. Im Moment sind wir bei 45 Quadratmeter angelangt, mit schnell wachsender Tendenz. Wir haben ganz viel Ein-Personen-Haushalte. So manche Einzelperson bewohnt ein ganzes Haus mit 200, 300 Quadratmeter Wohnfläche und so weiter. Das muss alles beheizt werden, es muss unterhalten werden, gepflegt werden und so weiter. Das ist natürlich alles unökologisch. Und ja, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass es viele Baustoffe gibt, die halt unsere Gesundheit belasten. Und sage jetzt mal, eine kranke Gesellschaft ist auch nicht ökologisch, ist auch nicht zukunftsfähig. Und viele Gifte halt auch unsere Umwelt belasten. Also unser Grundwasser kontaminieren, unsere Böden kontaminieren. Und so manche Materialien, die in Häusern verbaut werden, wie Holzschutzmittel oder Weichmacher, die findet man heute in Grönland oder am Südpol kann man die letztendlich analysieren und findet man natürlich in den Flüssen, in den Seen, im Meer, in den Böden. Und gerade arbeite ich an einem Artikel über die PFAS, wie man sagt, PFAS, also Poly, na, ich sag's jetzt lieber nicht. wie es genau heißt, weil es mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber das sind halt Chemikalien, die eigentlich nicht abbaubar sind und die inzwischen in fast allen Böden der Welt auffindbar sind und das wahrscheinlich noch in 500 Jahren. Und diese PFAS, die werden halt seit 80 Jahren produziert. Seit 40 Jahren weiß man, dass die hochgiftig sind für alle Lebewesen, also auch für uns Menschen. Und trotzdem werden sie verwendet. Also bekannt sind ja diese Beschichtungen für Regenwasser, abweisende Kleidung zum Beispiel oder Schuhe oder eben Pfannen, wo das Essen dann nicht anbrennt und so weiter. Aber diese Paste findet man halt auch in zunehmenden Baustoffen. Und die Europäische Union will diese jetzt verbieten. Jetzt gibt es natürlich einen riesen Widerstand von der Industrie. Also das sind alles Muster, die wir seit Jahrzehnten beobachten mit vielen Chemikalien. Also erst wird, oder auch mit Asbest und so weiter, ist ja auch bekannte Geschichte, werden Probleme verniedlicht, dann gibt es Widerstand, dann werden vielleicht andere Chemikalien, die auch nicht viel besser sind, als Substitution verwendet. Dann werden Grenzwerte aufgebaut, dann werden die Grenzwerte verschärft. Irgendwann wird es dann vielleicht verboten. Aber wie Sie sagen, das dauert alles viel zu lang. Aber eigentlich bin ich jetzt ein bisschen vom Pfad abgekommen. Ihre Frage war, warum das so lange dauert. Ja gut, das ist wie in allen Bereichen, ja, wenn es um Zigaretten geht, also um giftigen Tabak. Ja, das weiß man auch seit Jahrzehnten, dass das nicht gesund ist. Trotzdem gibt es es immer noch. Und auch bei, sage ich mal, Fast Food weiß man auch seit Jahrzehnten, dass das nicht gesund ist. Trotzdem gibt es es immer noch. Der Mensch ist halt, ja, der Mensch ist träge, wenn man so sagt. Und es ist tatsächlich auch manchmal anstrengend für uns, weil wir wissen seit Jahrzehnten, wie es geht. Und man kommt nicht so recht weiter. Also wir kommen natürlich auch weiter. Ja. Das gibt schon viele, viele gute Beispiele auch, die man vielleicht als Laie, wenn man jetzt keine entsprechenden Fachzeitschriften liest und so weiter, oft gar nicht so mitbekommt. Aber es gibt tausende baubiologische Gebäude inzwischen und, sag ich mal, mehr oder weniger konsequent ist das heute eigentlich schon zunehmend Standard auch. Wir würden uns natürlich an vielen Stellen deutlich mehr Konsequenz erhoffen und erwarten. Da ist noch viel Luft nach oben, also es passiert schon was. Und das motiviert uns auch weiterzumachen. Und wir stoßen auch auf, Gott sei Dank, auch auf Resonanz. Und es gibt immer wieder Baufachleute, die sich bei uns ausbilden lassen, die zu uns kommen oder auch Baufirmen, die in die Richtung was machen wollen. Und inzwischen ist das Thema ja Gott sei Dank auch oben angekommen im Bundesbauministerium und in anderen Ministerien, sodass es auch von oben Vorschriften gibt, dass eben energiesparender gebaut wird. Also es gibt ja das Gebäudeenergiegesetz zum Beispiel, das Ökobilanzen erstellt werden müssen und so weiter, dass die Umwelt geschützt werden muss und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt noch viel Luft nach oben und deswegen braucht es auch vielleicht ein Institut wie uns und möglichst viele Baubiologinnen und Baubiologen.
Wenn ich mich jetzt dazu entschließe, dass ich baue ein neues Haus und ich entschließe mich dazu, das soll nach baubiologischen Grundsätzen gebaut werden, mit allem, was Sie gesagt haben, ist das deutlich, oder wie verhält sich das finanziell zu einem ursprünglichen, also oder normalen Hausbau? Ist das deutlich teurer oder geht es sich mittelfristig bei null raus?
Also sage ich gleich, beantworte ich gleich, aber ich würde gerne an einem anderen Punkt anfangen, weil, sage jetzt mal, das Einfamilienhaus ist ja generell ein bisschen in die Kritik geraten. Also zum Beispiel die Stadt Hamburg hat entschieden, dass auf dem Stadtgebiet keine neuen Einfamilienhäuser mehr gebaut werden dürfen. Also es muss mindestens ein Doppelhaus sein. Und wir sind jetzt im Prinzip gegen Verbote. Also regional oder in der Stadt kann man das vielleicht abbilden, aber wir sind jetzt dagegen, dass jetzt bundesweit oder europaweit Einfamilienhäuser verboten werden. Aber ganz von der Hand zu weisen, ist die Kritik am Einfamilienhaus nicht, weil Es ist natürlich, ein Einfamilienhaus braucht natürlich viel mehr Platz, als wenn sich jetzt zum Beispiel 10 Familien oder 10 Wohngemeinschaften, wie sagt man, also 10 verschiedene Lebensgemeinschaften zusammentun und gemeinschaftlich bauen. Also wir fänden es eigentlich besser, wenn man gemeinschaftlich baut, wenn man sich zusammentut. Und es hat ja auch viele Synergieeffekte, übrigens auch auf der Kostenseite. Man kann gemeinsam den Strom vielleicht erzeugen mit einer Photovoltaikanlage. Man kann gemeinsam die Wärme erzeugen, die man braucht. Also man spart sich einen Haufen an der Haustechnik. Man kann es vielleicht auch schöner machen, indem man gemeinsam einen kleinen Wellnessbereich schafft oder eine Hobbywerkstatt oder Kinderbetreuung organisiert und so weiter. Also es hätte auch viele Vorteile. Also es ist inzwischen eher das, was wir propagieren. Aber brechen wir es mal runter auf ein Einfamilienhaus, weil das kann man sich halt auch gut vorstellen und entspricht ja auch immer noch dem Wunsch von vielen Menschen. Also das ist nicht so einfach zu beantworten. Wenn man sich auf die Baubiologie wirklich mit Haut und Haar sozusagen einlässt und vielleicht auch handwerklich einigermaßen begabt ist, und, also in Richtung Selbstbauen und so weiter, kann es sogar erheblich günstiger sein. Ja, weil wir propagieren ja das Bauen mit natürlichen Materialien. Und es gibt jetzt zum Beispiel die Strohballenbauweise. Ja, da gibt es auch eine Norm dafür inzwischen. Also dass man jetzt nicht irgendwelche feuchten Strohballen vom nächstbesten Bauern holt, sondern die müssen dann schon so und so die und die Eigenschaften haben bezüglich Dichte und Dicke und Trockenheit, Schimmelfreiheit und so weiter. Also gibt es eine Norm dazu, aber so Strohballen sind sehr günstig zu bekommen. Die Bauweise ist eigentlich relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Und wenn man dann mit Lehm arbeitet, vielleicht aus der eigenen Baugrube, ja, denn wir haben ja viel Lehm in Deutschland, kann man den Lehm aus der eigenen Baugrube aufarbeiten mit einfachen Geräten, Maschinen. Und dann kann man das Ganze mit Lehm verputzen, zumindest innen, und außen vielleicht eine Holzschalung anbringen oder einen einfachen Kalkputz und so weiter. Ja, dann kann es viel billiger sein. Aber das ist jetzt mal nicht unbedingt jedermanns oder jeder Frau's Sache. Und manche wollen es halt vielleicht konventioneller. Und das kann die Baubiologie genauso. Ja, ich sage jetzt mal, ein Ziegelbau, ein Gebäude aus Ziegel oder auch ein moderner Holzrahmenbau oder Holzmassivbau und so weiter, von entsprechend qualifizierten Baufirmen und so weiter. Das ist auch alles möglich. Da sagt man schon so, ist ungefähr 10% teurer. Das liegt aber nicht in der Natur des baubiologischen Bauens. Also baubiologisches Bauen soll eigentlich auch einfach und erschwinglich sein, sagen wir mal. Also auch sozial, sondern es liegt einfach am Angebot und Nachfrage. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie nehmen jetzt, sagen wir mal, statt Kunststoffdämmung, Hanfdämmung. Kunststoffdämmung deckt ungefähr, ich habe jetzt die Zahlen nicht so genau, aber 70% der Dämmung besteht aus Kunststoff. Das heißt, da werden riesige Mengen produziert und dann kann man natürlich viel kostengünstiger produzieren als die paar kleinen, fast schon handwerklich strukturierten Firmen, die Hanfdämmung herstellen. Ja, das sind halt kleine Firmen, entsprechend teurer sind die Materialien eigentlich noch, aber das ist reine Gesetz von Angebot und Nachfrage. Wenn die Verhältnisse umgekehrt wären, wenig Kunststoffdämmung, viel Dämmung aus nachwachsenden Rohstoffen, dann würden die Preise für die Dämmung aus nachwachsenden Rohstoffen massiv sinken. Und ja, das wäre letztendlich gut für die Umwelt, gut für das Raumklima. Und ja, das ist eigentlich das Ziel.
Woran erkenne ich ein Gebäude, das nach baubiologischen Grundsätzen gebaut wurde? Oder erkenne ich es überhaupt?
Also von außen lässt sich das eigentlich nicht erkennen. Also es gibt zum Beispiel in Hamm in Norddeutschland ein Zentrum für ökologisches Bauen. Norddeutsches Zentrum für ökologisches Bauen. Das ist in Strohballenbauweise erstellt. Das hat 7 Stockwerke und es ist außen ganz normal verputzt. Es sind ganz normale Holz-Aluminium-Fenster drin. Also wenn man das von außen anschaut, könnte es genauso aus Beton und Kunststoff sein, sage ich jetzt mal. Das finde ich persönlich fast schade, weil ich finde, dass mit natürlichen Baustoffen zu bauen durchaus auch eine Ästhetik hat und wo man sich einfach wohlfühlen kann, wo eigentlich die meisten Menschen sagen, das gefällt mir. Also man kann es auch zeigen, wenn man mit baulichen Baustoffen baut, aber eigentlich kann das ganz konventionell ausschauen. Ja? Ein ganz normaler Ziegelbau, sage jetzt mal mit Kalkputz, ja, der Laie kann es jetzt nicht unbedingt erkennen, ob das jetzt ein Kunstharzputz ist oder ein Kalkputz ist, die baubildliche Variante Kalkputz, Silikatfarbe vielleicht drauf, innen vielleicht Kalkfarbe als Boden, ein Holzboden oder aus Kork oder vielleicht ein Naturfaserteppich kann ganz konventionell ausschauen oder es kann aber auch, sage ich mal, so einen Öko-Touch haben mit gröberen Lehmputzen zum Beispiel. Also wie es jeder mag, also gröbere Lehmputze oder manche sagen auch, ich mache hier einfach ganz einfache Dielen rein aus Fichtenholz und die müssen auch gar nicht oberflächenbehandelt sein. Die nehmen mit der Zeit eine Patina an, so wie man das vielleicht von unseren Berghütten kennt. Ja, die sind jetzt nicht frisch geschliffen und lackiert, sondern da laufen die Leute mit ihren Skischuhen und mit ihren Bergschuhen drüber und dann wird das einmal im Monat wird das mit einer Seifenlauge wird das mal ein bisschen durchgeschrubbt. Das hat auch seinen Reiz. Ja. Mein Berghütten ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Also wir sind ja hier in Rosenheim, also kennt fast jeder auch Berghütten. Die haben ja durchaus ihren Charme, ja, obwohl es jetzt nicht alles so geschleckt ist und nicht alles so hygienisch ist und so weiter. Also so kann es auch ausschauen, es kann aber auch ganz konventionell ausschauen.
Aber würde ich es merken, wenn ich im Gebäude bin? Also Sie sagen, von außen sieht es konventionell aus, aber hat so ein Gebäude von innen dann eine andere Stimmung?
Es gibt so eine Metapher unter dem baubiologischen Planerinnen und Planern, also dass Fremde in ein neu gebautes baubiologisches Haus kommen und dann eigentlich mehr oder weniger spontan sagen, hier stinkt es ja gar nicht so wie in einem Neubau. Hier riecht es ja richtig gut. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Ritterschlag für die baubiologischen Planer oder auch Handwerker. Also das ist eigentlich so unser Anspruch, dass man sich in einem baubiologischen Haus auch gut riecht. Also zum Beispiel eben nach Holz oder auch nach den Baustoffen aus nachwachsenden Rohstoffen wie Hanf oder Stroh oder Flachs und so weiter, die auch einen angenehmen Eigengeruch haben und so weiter, dass da auf jeden Fall nichts nach Chemie stinkt, dass da genug Sauerstoff in dem Haus ist, dass es einfach frisch riecht, dass das Raumklima einfach als angenehm empfunden wird. Und ja, wir sind ja jetzt hier im Institut für Baubiologie. Ich hoffe, Sie fühlen sich einigermaßen wohl hier. Wir haben natürlich versucht, vieles richtig zu machen. Und hinter uns brennt gerade unser Pelletofen. Das ist natürlich auch sehr bewusst, weil das ist Strahlungswärme. Das allein auch das Spiel von dem Feuer und so weiter, das wird einfach als angenehm empfunden von vielen Menschen und so weiter. Das macht was mit den Menschen. Und wir haben hier Lehmputze und einen Holzboden, der ist nicht lackiert, sondern gewachst. Wir haben hier eine Holzdecke, die ist unbehandelt. Also auch entsprechende Möbel und also wir fühlen uns zumindest hier recht wohl.
Sie haben es eben schon angesprochen, dass Hamburg gesagt hat, es dürfen keine Einfamilienhäuser mehr gebaut werden, aus energetischen Gründen. Wie werden wir in Zukunft bauen? Also es ist ja auch so, dass die Betonwerke ihren CO2-Ausstoß radikal senken müssen. Wohin geht die Reise beim Hausbau?
Ja, das ist eine spannende Frage, die ich mir gerade selber ein bisschen stelle, weil ich bin bis vor wenigen Jahren davon ausgegangen, dass die Zukunft des Bauens also in Baustoffen liegt, die, sag ich mal, einen niedrigen ökologischen Footprint haben, wie man das in Deutsch, Neudeutsch sagt, also die halt wenig Energie brauchen und zum Beispiel eben aus nachwachsenden Rohstoffen oder eben auch aus Lehm zum Beispiel, der ja nicht gebrannt wird, und wie Beton oder auch Ziegel und so weiter. Inzwischen geht die Reise aber ein bisschen in eine andere Richtung. Sie haben es eigentlich schon ein bisschen gesagt, ja, die Ziegelindustrie, die macht enorme Anstrengungen, um die Ziegel energieneutral herstellen zu können. Also stellen sich zum Beispiel ein Windrad neben ihre Produktionsstätte, machen auf die Produktionsstätten Photovoltaik, machen Wärmerückgewinnung in der Herstellung, bieten Recycling an von Ziegeln und so weiter, also dass da geschlossene Kreisläufe entstehen. Also die Reise wird wohl dahin gehen, dass wir weiterhin die bekannten Baustoffe haben, wie Ziegel oder Porenbeton oder eben auch Beton, aber dass die Hersteller halt Anstrengungen unternehmen, um den Energieaufwand für die Baustoffe halt erheblich zu reduzieren. Dann ist es ja auch in Ordnung, solange da keine Gifte drin sind und so weiter und ein gutes Raumklima erzeugt wird, dann haben wir da auch wenig dagegen einzuwenden. Ich denke aber, wir sollten größere Anstrengungen unternehmen, dass überhaupt nicht mehr so viel neu gebaut wird, sondern dass die vorhandene Bausubstanz halt auch wirklich genutzt wird, dass Leerstände vermieden werden, dass halt die Bausubstanz ertüchtigt wird, in Schuss gehalten wird, sodass dass da drin auch gewohnt werden kann und will. Und da und dort auch Nachverdichtung in Form von Aufstockungen, Anbauten. Wir haben viele Situationen, wo kleine Gebäude auf großen Grundstücken stehen. Da könnten wir vielleicht ein bisschen mehr Anreize schaffen, dass die Gebäude vielleicht vergrößert werden, indem aufgestockt wird, indem angebaut wird und so weiter. Also ich glaube, es sollten einfach auch versuchen, dass von vornherein eben gar nicht so viel gebaut wird. Wir haben so unglaubliches Wohnflächenangebot in Mitteleuropa. Das sollten wir erstmal effizient oder effektiv nutzen und erst in zweiter Linie an Neubau denken.
Aber widerspricht sich das nicht, wenn man immer wieder hört, dass es so eine Wohnungsknappheit gibt? Wenn Sie sagen, dass es eigentlich so viel Wohnraum gibt, ist das der, den Sie meinten, dass ich heute auf 45 Quadratmeter lebe?
Ja, also die Wohnungsknappheit gibt es eigentlich nicht, behaupte ich jetzt mal, sondern wenn, dann gibt es nur partiell, also in überwiegenden Städten, also überwiegend in Großstädten, aber auch Mittelstädten wie Rosenheim eben auch. Das hat letztendlich viele Ursachen. Also die aus unserer Sicht, also nicht nur aus unserer Sicht, aber der Ansicht schließen wir uns an. Wir sehen da schon zum Teil seit Jahrzehnten eigentlich schon. Also man hat das vor Jahrzehnten eigentlich schon vorhergesagt und so kommt es auch, dass man halt, wie soll man sagen, die Infrastruktur auf dem Land eher geschwächt hat. Ja, wir haben gerade die Diskussion, dass kleinere Krankenhäuser schließen Schulen, schließen Kindergärten, schließt die Nahversorgung. Also früher der Tante-Emma-Laden, später dann auch der Supermarkt auf dem Land. Das heißt, das Land wird immer unattraktiver, vor allem für junge Familien, die vielleicht auch Kinder haben. Kindergärten brauchen, Schulen brauchen, Nahversorgung brauchen, Jobs brauchen. Dadurch drücken halt immer mehr Menschen in die Städte. Das müsste in diesem Ausmaß nicht so sein. Es gibt ja durchaus auch größere Dörfer, die früher in sich funktioniert haben. Oder zumindest kleine Städte, sage ich mal Städte unter 20.000 Einwohner, die jahrzehntelang gut funktioniert haben und auch immer noch gut funktionieren könnten. Also wir haben heute, wenn man das deutschlandweit oder erst recht europaweit betrachtet, teilweise halbleere Städte, kleinere Städte, die zurückgebaut werden, vor allem in Ostdeutschland, wo Plattenbauten, oder noch gut funktionierende Gebäude abgerissen werden, weil es keine Mieter mehr gibt, keine Nachfrage mehr gibt. Also da könnte man gerade heute in Zeiten, wo man ja übers Internet und Computer und gut miteinander vernetzt ist und wo Homeworking und so weiter möglich ist, effektiver, glaube ich, entgegenwirken. Und damit würde schon mal der Druck auf die Städte reduziert werden. Und auch innerhalb der Städte gäbe es viele Möglichkeiten, um, sage ich jetzt mal, mit dem vorhandenen Wohnraum effektiver auszukommen, um da zusätzliche Menschen noch aufnehmen zu können. Also wir haben es ja schon gesagt, also erstmal ist der Wohnflächenbedarf des Einzelnen zu hinterfragen. Ich möchte da niemand was vorschreiben, dass er nur so und so viele Quadratmeter nutzen darf, aber man könnte auch Anreize schaffen. Also es gibt zum Beispiel auch im Internet auch schon so Wohntauschbörsen. Also mal der Klassiker, ja, ein alter Mensch, der vielleicht seinen Partner schon verloren hat, wohnt noch in seinem Einfamilienhaus mit 100 oder 200 Quadratmeter und würde vielleicht sogar ganz gerne anders wohnen. Ja, nicht so allein, vereinsamen, sondern in einer kleinen Gemeinschaft, findet aber keine Alternative. Beziehungsweise es ist so kompliziert, als alter Mensch dann sein Haus zu verkaufen und sich räumlich zu verändern. Die bräuchten also Hilfestellungen, die vielleicht von der Stadt und so weiter organisiert werden könnte oder von der Gesellschaft. Und er bräuchte natürlich auch bezahlbare Alternativen. Oder ein anderer Mensch wohnt vielleicht in einer Wohnung mit, sag jetzt mal, 120 Quadratmeter. Die ist relativ günstig. Und die kleine Wohnung würde genauso viel kosten. Da bräuchte es vielleicht auch. Man sagt dann natürlich, dann bleibe ich lieber in der Wohnung mit den 120 Quadratmetern und gehe nicht in eine kleine Wohnung mit, sagen wir, 60 Quadratmetern, die genauso viel kostet. Also da könnten wir vielleicht auch überlegen, kann man da vielleicht mit irgendwelchen finanziellen Anreizen, steuerlichen Mitteln und so weiter den Weg in die Richtung erleichtern. Und wie schon gesagt, man könnte vielleicht sagen, lieber also Gemeinschaftsprojekte fördern statt das Einfamilienhaus. Und wie auch schon gesagt, mehr Aufstockungen, Anbauten, Leerstände vermeiden. Es gibt mehr Leerstände, als den meisten bewusst ist. Also man spricht in Großstädten teilweise von Leerständen von 10-20%. Weil es einfach attraktiv ist, eine Wohnung zu kaufen, die leer stehen zu lassen und zu warten, bis die Wohnung mehr wert ist. Da könnte durchaus der Gesetzgeber aktiv werden und das mehr oder weniger verbieten oder zumindest Anreize schaffen, dass Leerstände eben vermieden werden. Und Ja, wir bräuchten wahrscheinlich, also wir haben ja jetzt in Rosenheim zum Beispiel eine City Managerin. Wahrscheinlich bräuchte es inzwischen auch, sage jetzt mal, Wohnungsnotmanager, die sich einfach um die Menschen kümmern, die einmal Wohnraum suchen, aber auch sich darum kümmern, dass der vorhandene Wohnraum effektiver genutzt wird.
Jetzt wird ja davon gesprochen, hier in Rosenheim, dass so viel Leerstände im Einzelhandel entstehen, also irgendwelche Ketten ziehen aus und so weiter. Karstadt ist ein großes Thema. Könnte man diese Leerstände umwidmen? Wäre das etwas, was Sie reizt, dass Sie sagen, da können wir ein Konzept entwickeln, wo viele Menschen auf vergleichsweise wenig Raum biologisch günstig leben und da auch noch gerne leben?
Ja, auch schon wieder ein schöner ergänzender Vorschlag in die Richtung.
Aber ist sowas denkbar? Also kann man
auf jeden Fall. Ja? Es gibt in Deutschland und weltweit inzwischen viele Beispiele, wo ehemalige Industriegebäude oder gewerbliche Gebäude umgebaut werden zu Wohnzwecken. Gerade auch für gemeinschaftliches Wohnen, für Studenten zum Beispiel, und aber durchaus auch für Familien, eigentlich letztendlich für jeden Menschen geeignet. Und wir haben auch in Rosenheim, also wie Sie ja schon sagen, auch etliche Gewerbebauten, die leer stehen oder nur noch peripher als Lager irgendwie genutzt werden und so weiter. Da gäbe es sicher auch viel Potenzial auf dem Gebiet.
Zur Idee des biologischen Bauens gehört auch die Stadtentwicklung, Infrastruktur, so habe ich sie im Flyer entnommen. Ja. Wie weit ist Rosenheim auf dieser Ebene der Stadtentwicklung, der baubiologischen Stadtentwicklung?
Ja, da würde ich die Metapher von vorher nochmal schon anstrengen wollen. Also da wäre noch einige Luft dann oben. Also wir haben hier, muss man leider sagen, als Institut für Baubiologie bei der Stadt finden wir leider überhaupt kein Gehör. Also da gab es schon verschiedene Versuche, aber haben wir bis jetzt eigentlich keine Resonanz erfahren. Also jetzt neuerdings an der Hochschule, aber das ist alles noch nicht so ganz in trockenen Tüchern, immerhin, aber noch nicht bei der Stadt. Und ich glaube, dass da teilweise bei den Stadträten, teilweise auch bei den entsprechenden Beamten und Beamtinnen es teilweise am Wissen, teilweise auch an der Bereitschaft fehlt. Und wir möchten eigentlich alle, die Verantwortung in der Stadt haben, aber auch Bürgerinnen und Bürger einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen und da vielleicht gemeinsam in die Richtung, wie wir es hier gerade besprechen, was zur Verbesserung beizutragen und da voranzukommen.
Was würden Sie gerne in Rosenheim in Bezug auf die Stadtentwicklung, Stadtplanung angehen, damit ein für die Menschen angenehmeres Umfeld geschaffen wird?
In erster Linie würde ich mir erstmal wünschen, dass man alles ein bisschen lockerer sieht und nicht so verkrampft angeht. Gut, wir haben natürlich, klar, kommt sofort der Einwand, wir haben hier Bundesbaugesetze und wir haben hier Landesbaugesetze und wir haben hier Normen einzuhalten und so weiter. Aber es gibt auch die Möglichkeit von Ausnahmegenehmigungen. Dafür muss aber die Bereitschaft erstmal da sein von den Baubehörden, von der Stadtpolitik und so weiter und vielleicht auch von ein oder anderen Bürger und so weiter. Und dann kämen die Ideen schon, wir haben hier leerstehende Gewerbebauten, warum nicht mal gemeinsam drüber nachdenken, die umzubauen in Wohnraum. Wir haben hier eine Hochschule mit über 7000 Studierenden, die zum Teil selber erheblich unter Wohnungsnot leiden. Wir haben hier Studierende, die Architektur studieren, die Innenarchitektur studieren, die und andere Bauingenieurwesen studieren, die werden alle ganz heiß drauf, mal selbst sich auszuprobieren und mal Gebäude mit eigenen Händen. Wir haben hier auch viele Zimmerer und so weiter, die sich weiterbilden an der Hochschule, die mit eigenen Händen Gebäude sanieren würden und ausbauen für eigene Wohnzwecke oder und so weiter. Es gibt solche Beispiele auch in Deutschland. Also einfach ein bisschen mehr Innovationsgeist, ein bisschen mehr Spaß am Bauen, am Denken. Es wird immer alles sofort immer abgewürgt. Und ich war vor 2 Jahren ungefähr auch mal eingeladen worden von einem Stadtrat. Da ging es um das Thema Tiny Houses in Rosenheim. Also wer nicht weiß, was ein Tiny House ist. Tiny House ist im Prinzip ein kleines, transportfähiges Häuschen, das auf einem Fahrgestell steht. Und das mal zum Beispiel an einer bestimmten Stelle, wo einfach noch ein bisschen Platz ist, hinschieben kann, wo vielleicht eben unsere Studierenden dann da drin wohnen können. Die könnten, ja, sage ich vielleicht gleich noch was dazu. Also da gäbe es sicher auch viele Stellen in Deutschland, wo man so ein Tiny House vorübergehend mal, in Deutschland habe ich jetzt gesagt, also auch in Rosenheim, wo man so ein Tiny House vorübergehend mal hinstellen könnte. Und mein Vorschlag war eben, da mal mit der Hochschule Rosenheim zusammenzuarbeiten und dass die Studierenden eben diese Tiny Houses selber entwerfen und bauen und dann da auch mal 1 oder 2 oder 3 Jahre drin wohnen dürfen und so weiter. Ist alles nur ein kleiner Baustein. Ich habe ja schon gesagt, Aufstockung, Anbauen, Umbauen, vielleicht ein gemeinschaftlich Wohnen und so weiter. Aber Tiny Houses werden auch da oder dort eine Möglichkeit, um den Menschen hier ihren attraktiven Wohnraum zu schaffen. Und ja, einige Stadträte waren recht aufgeschlossen, die fanden die Idee gut. Und andere waren noch sehr zurückhaltend. Ja, wie ist das dann mit den Mülltonnen und wie ist das mit dem Wasseranschluss und wie ist das mit der Energie und was sind das überhaupt für Menschen, die sowas machen? Also solche Fragen kamen da. Und da sehe ich halt schon, es ist ja schon auch teilweise, ja, sag ich jetzt mal so, konservative Haltung. Man will halt das immer weitermachen, was man schon kennt. Also über das, was wir hier sprechen, das bräuchte halt auch mal ein bisschen neuen Wind hier. Ja.
Was für ein Gebäude würden Sie gerne mal im Sinne der Baubiologie auf Vordermann bringen?
Welches Gebäude? Ja. Jetzt hier in Rosenheim.
Zum Beispiel, oder das Bundeskanzleramt, wenn es nach diesen Vorgaben gebaut ist.
Also wenn, dann denke ich mal, zugegebenermaßen habe ich mir die Frage so konkret noch nicht gestellt. Aber das ist jetzt natürlich auch ziemlich heikel, weil ich will jetzt auch niemand da, sage jetzt sozusagen in der Öffentlichkeit, anprangern oder ähnliches. Aber ich spreche es jetzt mal ein bisschen indirekt an. Also wir haben hier ein Mehrfamilienhaus in der näheren Umgebung unseres Institutes. Das wurde halt konventionell gebaut mit ganz viel Polystyroldämmung und mit Kunstharzputz, also wie man es halt kennt, ja, mit viel Beton und einer riesigen Tiefgarage für die Autos. Und mit einem großen Grundstück drumherum, wo eigentlich nichts passiert, außer dass der Hausmeister einmal im Monat mit seinem Sitzrasenmäher kommt und den Rasen mäht. Und das Grundstück ansonsten völlig unattraktiv ist für die Bewohner. Und es sind auch Kinder in dem Haus und natürlich auch für die Kinder. Also da blutet mir die Seele, muss ich sagen, weil man hätte es einfach ein bisschen anders bauen können, um die Gemeinschaft in dem Haus zu fördern, natürlich auch ökologischer bauen können mit ökologischen, baubiologischen Baustoffen hier aus der Region. Hätte die vielleicht auch mal über die Tiefgarage nachdenken können, ob man vielleicht einfach Carsharing macht unter den Bewohnern und statt 10 Autos vielleicht damit 3 Autos auskommt. Und die müssen vielleicht auch nicht in der Tiefgarage stehen, sondern können dann, weil es ja nur 3 sind, auch vielleicht dann draußen in einem Carport stehen oder so. Und vor allem auch das Grundstück drumherum könnte man natürlich viel attraktiver machen. Also ich denke da an Mietergärten, an Selbstversorgung. Selbstversorgung bedeutet ja auch, dass man weniger Lebensmittel in die Städte transportieren muss und so weiter. Dass die Menschen sich auch gern draußen aufhalten, dass das Grundstück auch, sage ich mal, natürlicher ist, dass das Wasser besser versickern kann, dass da Bäume wachsen, was ja auch gut ist für das Mikroklima, wie man sagt, also dass in der Stadt nicht so heiß wird. Also solche Beispiele gibt es jede Menge, nicht nur in Rosenheim, in jeder europäischen Stadt. Und da muss ich jetzt gar nicht ein bestimmtes Objekt rauspicken. Also da können wir morgen spazieren gehen, dann kann ich Ihnen 100 Beispiele in einem Spaziergang zeigen.
Das Jahr 2023 geht zu Ende. War es ein gutes Jahr für die Baubiologie? Für Sie im Kleinen, aber auch für die Szene im Großen, soweit Sie die...
Hui, schwierige Frage. Sie wissen ja, der Bauwirtschaft geht es gerade sehr schlecht. Es gab einen regelrechten Absturz. Wir hatten in der Bauwirtschaft Sonderkonjunktur seit der letzten Wirtschaftskrise 2008. Also seit dem Brunz auf dem Bau mit Renditen, die waren vorher nicht vorstellbar. Jetzt durch den Ukraine-Krieg, aber auch durch Corona und so weiter, durch Lieferkettenprobleme und so weiter, durch wirtschaftliche Probleme, hat die Bauwirtschaft jetzt ganz besonders getroffen. Man muss allerdings ehrlicherweise sagen, auf höchstem Niveau. Ja, es ist immer schwierig, wenn es 15 Jahre bergauf geht und dann plötzlich alles nicht mehr so klappt, dann geht es halt auch mal nach unten. Also Einfamilienhäuser dieses Jahr -50% gegenüber dem Vorjahr. Doppelhäuser, glaube ich, so -30% oder so. Insgesamt so annähernd -30%. Also wir glauben, dass es nächstes Jahr sich wieder fängt, das Ganze, auf etwas niedrigerem Niveau. Aber dass das jetzt nicht weiter groß nach unten geht. Also so gesehen war es jetzt für die Baufirmen eher ein, sag ich jetzt mal, noch kein schwieriges Jahr, weil die meisten hatten noch Aufträge vom letzten Jahr, aber ein beängstigendes Jahr und das wird jetzt Spuren hinterlassen nächstes Jahr. Die Spuren, die merken auch wir zum Teil schon, dass Menschen ängstlicher sind, halt zu bauen, zu sanieren, sage jetzt mal Vorbehalte für das baubiologische Bauen eher wieder ein bisschen größer geworden sind. Man macht dann wieder das, was man kennt, was sich etabliert hat und so weiter. Aber es gibt auch gute Entwicklungen, wie zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz, dass man da inzwischen auch eine Ökobilanz für die Gebäude erstellen muss. Also wie viel Energie steckt schon in den Baustoffen drin. Es gibt Fördermittel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, wenn man eine gute Ökobilanz hat. Also sagen wir mal so, das Umweltbewusstsein generell, also das zeigen alle Umfragen, ist leider ein bisschen zurückgegangen. Die Menschen sorgen sich halt jetzt mehr um ihren Arbeitsplatz, um die Wirtschaft. Vielleicht auch um die Einwanderungspolitik und so weiter. Also Umwelt ist ein bisschen nach hinten gekippt. Aber das sind immer so Wellen und ich bin eigentlich zuversichtlich. Also sagen wir mal so, alles in allem, wenn man das aufwiegt, Pro und Contra, ein neutrales Jahr vielleicht für die Baubiologie. Aber wir sind zuversichtlich, dass es wieder besser wird und auch besser werden muss, ja, weil wir haben enorme Umweltprobleme, wir haben vor allem eine Klimaerwärmung, die wirklich Grund zu großer Sorge gibt. Ich habe ja auch zwei inzwischen erwachsene Töchter, die haben schon mal Tränen in ihren Augen, ja, wenn sie an ihre Zukunftsperspektiven denken, gerade was die Klimaerwärmung betrifft und alles, was damit zusammenhängt. Ich sage jetzt mal einfach, wir sehen die Baubewilligung als Teil der Klimaschutzpolitik, der Umweltpolitik auch. Und deswegen bin ich auch der Meinung, es muss mehr Baubiologie geben, weil das Bauen eben einen großen Teil der Umwelt- und Klimaprobleme ausmacht.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, alles Gute für das kommende Jahr, auf jeden Fall schon mal, und bedanke mich für das wunderbare Gespräch. Vielen Dank, Herr Schneider.
Ja, gerne, Herr Dessau.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 77 mit Winfried Schneider. Aufgenommen am 29.11.2023. Vielen Dank fürs Zuhören.